Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Eine etwas unbekanntere Stimme für die meisten ZuhörerInnen wahrscheinlich. Ich bin der Darius, zugeschaltet aus dem wunderschönen Thüringen und darf heute zu Gast bei dem Tollcast sein. Und ich möchte meine Fellow-PodcasterInnen fragen, ob sie ein Lieblingstier aus dem Tolkien-Legendarium haben. Das interessiert mich sehr.
Hm. Tja, wer von euch möchte anfangen?
Okay, dann fange ich an, weil Kirill mir die Steilvorlage im Chat vorhin gegeben hat. Ich sage Tevildo. Die Vorstufe von Sauron als Riesenkatze ist einfach, glaube ich, unschlagbar.
Und die Stimme, die ihr jetzt gerade gehört habt, gehört zur lieben Marie. Und dann würde ich sagen, lieber Johnny, was ist denn dein Lieblingstier?
Ja, ich habe auch gerade von Eule eine Steilvorlage gekriegt. Ich glaube, meine Lieblingstiere sind die Vögel, die bei Radagast unterm Hut wohnen.
Ausgezeichnete Wahl.
Jonas, schön, dass du da bist. Wie sieht's bei dir aus?
Hallo. Ich glaube, ich nehme die Mumakil, weil ich neulich ganz viele tolle Elefanten gesehen habe und Elefanten einfach super sind. Und nachdem das das nächste ist, was in Mittelerde drankommt, sind das die Mumakil.
Genau.
Tobias, was sagst du?
Ja. Das ist ein anderes Buch, Johnny. Ich nehme den Fuchs.
Ach so. Der Fuchs. Ja.
Sehr cool.
Sehr gute Wahl.
Ja. Und zum Schluss Darius natürlich.
Ja.
Ja, also ich glaube, ich wäre auch bei Tevildo oder wenn man Drachen auch unter die Kategorie Tiere zählen kann, wäre der Chrysophylax auch mit ganz oben.
Sehr
toll. Ja.
Ja.
Cool.
Faszinierte Frage auf jeden Fall. Möchtest du noch jemanden beschimpfen, bevor wir loslegen?
Nein, sowas mache ich nicht. Das würde ich mir nicht. Nein.
Wirklich nicht. Ich dachte, mir fiel da so gerade so ein Saluman oder sowas ein. So.
Nee. Der hat sich jetzt extra dazugeschaltet, um uns hier zuzuhören. Der Gute.
Ja.
Oh, na gut. Wisst ihr, wer sich auch zugeschmuggelt hat? Die Anni hat sie zugeschmuggelt.
Ja.
Aha. Oh.
Sowas.
Aha.
Aber nicht hier im Podcast, sondern nur im Chat.
Ja, erwischt.
Naja, immerhin.
Die Frau Dr. Anni muss nämlich Katzen hüten. Heute, zum letzten Mal.
Schön.
Ja, schöne Katze mit schönem Haus und schönem Bergblick. Und Schnee. Hier bei uns hat es heute auch schon geschneit. Wie sieht es bei euch wettertechnisch aus?
Ui, viel zu warm immer noch.
Echt?
Geschneit hat es bei euch?
Ja.
Alter, gut, dass wir fürs Auto die ganze Reifen gerade bestellt haben, kriegen wir am Donnerstag. Wenn wir nämlich kommen.
Ja.
Das ist,
Also bei uns ist es auch richtig kalt. Ich habe heute Winterreifen drauf gemacht, tatsächlich. Deswegen.
Und Jonas, du bist ja nicht ganz so weit weg von uns, aber ich glaube.
Leider immer noch kein Schnee. Auch noch nicht so kalt.
Also ich war dann ab 12 Uhr einmal stündlich draußen, um zu gucken, wie der Boden ist. Weil es hat die ganze Zeit geregnet und wir hatten so immer knapp unter 0 Grad. So, das war, und wir haben ja eine Schule direkt gegenüber. Und da musst du natürlich sicherstellen, dass, wenn es glatt ist, dann natürlich sofort gestreut wird, damit die Schüler sich nicht verletzen. Und das heißt, war ich heute ganz viel draußen an der frischen Luft und war aber Gott sei Dank noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass für diese Woche, vor allem wenn ich so den Wetterplan gucke, also jetzt mit Schneefall am Freitag bis zu 20 Zentimeter hier in Weilheim. Also ich gehe davon aus, dass ich streuen muss, wenn nicht sogar noch schippen im November.
Muss ich aber auch mal gucken. Also heute war es kälter als die ganze Zeit, aber 6 Grad, also ist noch zu warm. Aber es regnet die ganze Zeit und ja, es wird, geht gegen 2 Grad am Freitag und am Wochenende. Am Wochenende wird's frostig.
Brauchen wir dann auch Schneeketten, wenn wir kommen, Tobias?
Nein, braucht ihr nicht. Wir haben geräumte Straßen.
Oder Steigeisen, damit wir nicht irgendwie oder was auch immer. Also.
Bring bitte alles
mit. In der Wildnis bei euch, ne?
Ja, komm am besten mit einem Panzer. Ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal gucken, Jonas, was du uns an Feedback mitgebracht hast.
Ja, da haben wir ein bisschen was. Und zwar hat Berens Dior im Discord einen Link gepostet, ein Interview von Robert Plant mit Stephen Colbert. Stephen Plant von Led Zeppelin ist nämlich auch Tolkien-Fan und hat das wohl auch bei Led Zeppelin mit ausgedrückt. Und Berens Dior fand auch beeindruckend, dass Stephen Colbert augenscheinlich auch Tolkiens Werk gut kennt.
Geringfügig.
Ja, dass sie, Er oder sie schreibt, seit eurem Podcast achte ich mehr auf Tolkien-Bezüge und finde sie auch fast reihenweise. Mal nicht so schön, siehe Bundeswehr, dann aber auch das Auge Saurons, was ich als Astronomiefreund natürlich super fand. Verrückt das alles. Liebe Grüße an meine Tolkien-Familie, also euch alle da draußen. We are the real normal one. Dann gab es da eine kleine Diskussion dazu im Chat. Das könnt ihr gerne selber nachlesen. Aber auf jeden Fall hat Anni noch einen kleinen Hinweis dagelassen mit zwei Links. Lukas hat da für die Metal Factory einen tollen mehrteiligen Artikel über Tolkien-Bezüge geschrieben. Hat insgesamt 8 Teile. Verlinken wir genauso wie das Interview in den Shownotes.
Ja. Also würde ich Musik sammeln, wäre Led Zeppelin da mit Sicherheit auch schon aufgetaucht. Die haben sehr viele Alben mit oder auch Lieder mit Bezug. Eines meiner Lieblingslieder heißt Misty Mountain Hop.
Dann Talanda schreibt, das Buch A History of the Roman Empire and 21 Women war übrigens bereits ein Jahr früher unter einem anderen Titel erschienen, der mein Wortwitzherz mit Glück erfüllt, aber leider für den Buchmarkt zu subtil ist. A Rome of One's Own.
Ja.
Es liest sich sehr vergnüglich, wenngleich es die Quellen zur Untermauer der Grundidee teilweise schon ziemlich zurechtbiegt.
Das glaube ich gerne, aber und, ja.
Und dann meint, schreibt Folktale noch, ich höre gerade Hildi Krümelfinder und möchte sagen, dass ich mich sehr über die Namen der Juroren Marigold, Barry Crumble und Paul Hollybush gefreut habe. Wir auch beim Schreiben Folktale. Wir auch.
Wer war das nochmal im realen Leben? Also Namensanleihe?
Mary, Barry und Paul Hollywood heißt der, glaube ich, Hollywood. Oder? Ja, ne?
Paul Hollywood. Das sind die Juroren beim Great British Bake Off.
Sehr witzig. Und auch Eule hat nun nach fast einem Jahr die Anspielung im vierten Teil gefunden, Rovatuk im Eulenweg.
Ja.
Sehr schön. Und einfach nur nochmal, nein, es gibt dieses Jahr kein zweiter Fall. Anni hatte so eine Fortbildung und generell war dieses Jahr alles ein wenig stressig und wir wollen ja ein gutes Produkt abliefern, aber sagt niemals nie, es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nochmal einen zweiten Fall geben. Dafür hat es, glaube ich, einfach allen zu viel Spaß gemacht.
Ja, ich glaube auch.
Gut, dann kommen wir ganz kurz und knapp zum Thema Auenland FM. Was sie so in den letzten 2 Wochen produziert haben, ist ist dieses Mal ein wenig weniger als sonst. Es sind nur 4 Folgen erschienen, nämlich Einschlafen in Tolkiens Welt, 118 die Ostlinge, dann Tolkiens Briefe Nummer 44 zwischen Fußnoten und Fandom. Da wird kein Brief besprochen, sondern das war dann die Folge, in der wir die Aufzeichnung des Seminars wiedergegeben haben. Dann war ich in Westeros, bei Gespräch aus Westeros, Festivitäten, Fleisch, Fragen und Farben, das war das Kapitel 4, und gestern Premiere bei Einschlafen in Tolkiens Welt mit der Folge 189, Hurons hat Johnny sein Debüt gefeiert und hat seine erste Folge im Prinzip eingesprochen und ist live gegangen. So viel dazu. Ja, cool. Und dann würde ich sagen,
hier ist der erste deutsche Tolkien-Podcast mit der Tolkien-Schau.
Großbritannien, da sind wir auf jeden Fall richtig. 1954 in der Welt, in unserer Welt, starten wir mit dem ersten Fakt. Was ist heute passiert? Am 17.11. J.R.R. Tolkien schreibt einen Brief.
Nein.
Was?
Ich bin echt mal gespannt, ob wir jemals eine Folge haben werden, wo Tolkien keinen Brief an diesem Tag schreibt.
Ja. böse Idee, Trinkspiel anfangen, aber ich warne euch vor. Also 1954 schreibt er einen Brief an Rainer Heppenstall. Das ist ein britischer Schriftsteller und Dichter und außerdem ein Produzent bei der BBC. Und darum hat er ihn angeschrieben, denn es geht um ein Hörspiel, The Homecoming of Beornoth, zu dessen Aufnahme Tolkien nicht kommen kann, schreibt er in diesem Brief. Und er hat wohl für das Projekt irgendwie beratend zur Seite gestanden. Die scheinen ihn angefragt zu haben, aber er bedankt sich und kommt nicht. 3 Jahre später, 1957, Terry Tolkien, na?
Prost!
Schreibt einen Brief.
Ja. Nein!
Nein!
Doch!
Oh.
Doch! An Dr. Herbert Shiro oder Skyro oder so, wie auch immer man ihn ausspricht. Er kommt aus Amerika, das habe ich nachgeguckt, aber ich habe keine Details zum Brief rausgesucht, weil der wird veröffentlicht als Brief Nummer 203. Irgendwann in 10 Jahren oder so
werden
wir mehr darüber erfahren.
Tolkien lehnt die Allegorie ab und weist anhand von Beispielen auf eine gewisse Anwendbarkeit hin, ist die Kurzzusammenfassung.
Am gleichen Tag schreibt Tolkien noch einen Brief.
Nein.
Oh mein
1957.
Gott.
Das. An, ja, jetzt wird's kompliziert, an Czembislaw Mroczkowski oder so ähnlich. Ein polnischer Philologe, Anglist, Mediavist und Freund von Tolkien. Tolkien lehnt in diesem Brief ganz bedauernd ab, dass er die Einladung, die er zum Mittagessen bekommen hat, nicht annehmen kann.
Oh.
Ja. Ist nicht
abgedruckt. War der Brief zu spät angekommen fürs Mittagessen? War schon Abendessen. Ja, bedauerlich.
Ja, da sieht man mal wieder, Tolkien, dass Tolkien halt an einem Tag 2 Briefe schrieb. Also mindestens.
Hm. Von denen wir wissen,
ja. Ja, die war ganz schön das aktiv.
Das war wie WhatsApp-Schreiben.
Ja.
Oder, ne? Also, dann 1968, diesmal kein Brief, The Clouds Burst wird veröffentlicht. Oder zum ersten Mal ausgestrahlt. Das ist die 8. und letzte Folge des Radiohörspiels von Der Hobbit aus der BBC.
The Clouds.
Da gab es das erste
Burst.
Hörspiel. The Clouds Burst hieß die letzte Folge. Ja. Dann haben wir ganz lange nichts und kommen jetzt in die 90er, nämlich 1996. Da wird Melonath Dairon, die Webseite der 1972 gegründeten Sprachgilde der Stockholmer Tolkien-Gesellschaft Forodrim, online gestellt. Die gibt's immer noch. Sieht auch noch so aus wie in den 90ern. Sehr schöner Blast from the Past, wer sich die anschauen möchte.
Oh ja, da gucke ich mal rein jetzt.
Ja.
Oh, aber da ist auf jeden Fall Cloudflare vorgeschaltet. Man muss erstmal bestätigen, dass man ein Mensch ist.
Ja.
Oh ist Gott, auch, das ist ein Problem.
2020, glaube ich, steht da irgendwie letzte Aktualisierung, aber ja. Design ist noch von damals. So, dann
cool. Gehen
wir mal ins neue Jahrtausend. 2011, The Lord of the Rings War in the North wird in Brasilien veröffentlicht. Gab's da offensichtlich vorher noch nicht.
Hä?
Das Computerspiel. So, jetzt reisen wir nach Mittelerde. Und wie wir schon gemutmaßt haben, haben wir einen Ablöser für Boromir. Es ist Tuor, der jetzt durch die Gegend reist. Allerdings im ersten Zeitalter, im Jahr 495, Tuor und Boronwë reisen nach Gondolin, um die Nachricht Ulmus an Turgon zu überbringen. Und etwa in dieser Zeit, also Mitte November, nähern sie sich den Echoriath und verstecken sich vor einer Horde Orks an der alten Südstraße.
Mhm.
Wir haben hier ein bisschen mehr Infos, was auf der Reise passiert. Nicht wie bei Boromir, der einfach nur reist und reist und reist. So. Aber
na, mal gucken, was in 2 Wochen ist.
Genau, wie lange die dahin reisen. Aber sie sind ja schon mal am Gebirge dran, von daher kann es eigentlich nicht mehr ganz so lang dauern. Drittes Zeitalter, 3018, wir sind wieder im Herrn der Ringe und wir sind in Bruchtal, wo Frodo und Samwise immer noch rumhängen. Das war's.
Also macht.
Dann vielen lieben Dank, Marie.
Gerne.
Für die Tolkien-Schau. Und dann kommen wir, glaube ich, zum großen Thema für unseren Ehrengast, Darius. Die Tolkien-Tage Jena, die 3. waren es, wenn ich richtig gezählt habe.
Tütota. Ja, genau. Der 3. Tütota dieses Jahr.
Wie war es für euch? Du warst, glaube ich, mit, also vielleicht ganz ganz grob für die Leute, die es nicht wissen, magst du eben ganz kurz deine Rolle, also in diesem kompletten Gespann sagen, damit die Leute auch deine Aussagen ein bisschen einschätzen können. Hatte Philipp ja seinerzeit auch kurz gemacht, damit man halt einfach weiß, dass du nicht nur eine x-beliebige Person bist, die da zufällig dran vorbeigelaufen ist und sagte, ach Mensch, sieht ja nett aus, gehe ich mal hin.
Ja, das mache ich gern mal. Ich versuche es kurz zu umreißen. Also ich bin ja auch seit dem ersten Tolkien-Tag in der Organisation mit beteiligt und auch viel involviert, sage ich mal. Und dieses Jahr war es ja so, dass wir uns ein bisschen die Orga-Struktur umgeworfen haben. In den letzten 2 Jahren ist das immer aus einem sehr kleinen Organisationskern gekommen. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen erweitert und auf den Stammtisch verschiedene Pflichten und Aufgaben halt so verteilt für Leute, die sich mehr engagieren wollten als letzten Jahre. Und genau, dann haben wir da eben so ein bisschen strukturiert und gesagt, okay, es gibt eine Programmgruppe, es gibt eine Mediengestaltungsgruppe, es gibt eine Gruppe, die das Gelände plant, alles sowas. Jetzt nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und am meisten involviert war ich wahrscheinlich in der Gruppe der Mediengestaltung und der Programmorganisation und war dann für alle, die sich da beteiligen wollten, eben so ein bisschen der Ansprechpartner und habe auch so ein bisschen vermittelt zwischen anderen Gruppen, würde ich sagen, zwischen anderen Arbeitsgruppen. Genau, ich denke, das umreißt das ganz gut.
Das heißt, die Arbeit war viel im Vorfeld und nicht direkt am Tag oder dann auch am Tag viel?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir haben, glaube ich, jedes Jahr bisher die Erfahrung gemacht, dass viel Arbeit natürlich im Vorfeld stattfinden muss, aber den Tag an sich dann auch immer so ablaufen zu lassen, wie wir uns das so vorstellen, ist auch immer nochmal ein ganz anderes Stück an Arbeit, würde ich sagen. Also man darf beides nicht unterschätzen. Vor allem der Tag selber und der Aufbau- und der Abbautag sind immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ich meine, einige von euch kennen das ja sicherlich auch aus Geldern, wenn ihr da in der Orga mit unterwegs seid, schätze ich mal.
Du meinst jetzt das Auf- und Abbauwochen, ne?
Ja, Auf- und Abbauwochen, genau. Bei euch ist das ja noch ein ganz anderes Level als bei uns. Ja, aber ich denke, ihr seid auch ein paar mehr Leute, schätze ich mal. Also hoffe ich zumindest.
Sonst naja, ihr habt ja auch noch ein paar Jahre Zeit, um so groß zu werden. Deswegen ist es genau richtig so. Ja,
wobei also, auch das schon, Frage sein muss, ob sie überhaupt so groß werden wollen und müssen.
Ja, das ist richtig.
Ja, genau. Also weiß ich nicht. Wir haben uns jetzt kein großes Ziel irgendwie gesetzt, dass wir jedes Jahr wachsen wollen. Bisher war es so, dass wir jedes Jahr immer einen etwas mehr BesucherInnenzulauf hatten als das Jahr davor, dieses Jahr auch.
Wie viel waren es dieses Jahr?
Ein bisschen über 800. So. Mhm. Ja, ich glaube so 830, 850 irgendwie so in dem Dreh müsste es gewesen sein.
Ja, das klingt doch gut. Und das ist ja schon mal eine ganz gute Hausnummer, finde ich. Also muss ja die 800 Leute auch erstmal unterkriegen und bespaßen. Ne? Das ist ja auch schon nicht einfach.
Ja, genau, auf jeden Fall. Oh, Anna schreibt gerade in den Chat 868.
Also oh.
Noch ein bisschen über der Schätzung, die ich jetzt im Kopf hatte.
Cool.
Genau.
Und das Gelände? Ich habe es ja noch nicht in Natura gesehen. Das Gelände, wo ihr seid, ist ja eigentlich auch sehr, sehr cool gemacht da, ne?
Ja, genau. Also ich finde es szenisch auch tatsächlich sehr schön, weil es so zwischen einem See und der Saale selber liegt und es ist relativ lang gestreckt, was teilweise uns auch immer vor Herausforderungen stellt, jetzt dieses Jahr und auch das letzte Jahr die verschiedenen Zelte einigermaßen zu verteilen, weil von vorn bis hinten ist es dann doch eine ganz schöne Strecke immer, die man zu laufen hat, sage ich mal. Aber es ist natürlich auch schön, dass das Gelände so groß ist zum anderen, weil es eben Potenziale bietet, noch zu wachsen. Also selbst wenn wir nächstes Jahr nochmal 100 Leute mehr sein sollten, müssen wir uns keine Sorgen eigentlich darüber machen, dass das Gelände irgendwie zu vollgestopft ist oder so. Und ich denke, da
Radlader braucht ihr. Radlader.
Was ist das? Um die Leute rein und wieder rauszuschieben.
Was ist denn so die Grenze bei dem Gelände?
Ich dächte, dass die Leute, denen das gehört. Da finden ja auch noch andere Veranstaltungen statt, so über das Jahr, teilweise auch Konzerte und so ein Kram. Und ich dächte, dass sie uns mal gesagt haben, dass die größten Veranstaltungen so 1300 Leute oder so gefasst hätten. Aber das war auch letztes Jahr, als dieses Gespräch stattfand. Also an die genaue Anzahl kann ich mich da nicht mehr erinnern. Aber über 1000 waren es auf jeden Fall.
Ja. Und wenn du jetzt, ich werde jetzt zum zweiten Mal auf diesem Stück Land, beim ersten Mal war es ja wo ganz woanders, habt ihr denn schon gemerkt, dass es jetzt im zweiten Jahr in einigen Stellen besser lief als im ersten Jahr, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es im ersten Jahr schlecht lief? Aber ich kenne das natürlich von Ting-Locations oder Silvesterfeste feiern. So das erste Jahr hat man immer so eine gewisse Anlaufschwierigkeit bei einer neuen Veranstaltungsgelände. Und beim zweiten Mal läuft es dann schon etwas smoother. War das dieses Jahr auch so oder gab es andere Fallstricke, die ihr dann jetzt gefallen seid?
Nee, also ich würde auf jeden Fall bestätigen, dass es besser gelaufen ist als letztes Jahr. Das würde ich auch nicht nur an der, also dass wir schon Erfahrungen mit der Veranstaltungsfläche jetzt gesammelt hatten, würde ich nicht nur daran festmachen, sondern vor allem an der neuen Organisationsstruktur, auf die ich vorhin schon mal kurz eingegangen bin, dass sich wirklich so viele engagierte Leute eben beteiligt haben, ob jetzt als in der Planung von der Veranstaltung übers Jahr oder als HelferInnen am Tag selbst. Ich denke, das ist wirklich der Aspekt gewesen, der es dieses Jahr um einiges entspannter gemacht hat, als ich das sowohl letztes Jahr als auch das Jahr davor beim ersten Mal empfunden habe.
Hast du irgendwas vom Programm mitbekommen und wenn ja, war ein Highlight dabei?
Ja, also ich habe ja auch selber meinen Workshop gemacht. Ich habe so Mittelerde-themed Bügelperlenmotive gemacht mit den Leuten. Das ist wieder sehr gut angekommen.
Bügelperlen. Und,
ja, erinnert ihr euch noch daran? Kennt ihr das vielleicht?
Gibt's noch, ja, das gibt es noch, ja.
Ja, ist wieder in, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, das hat mega großes Potenzial, weil man eigentlich jegliches Pixelart oder Cross-Stitching-Motiv nehmen kann und auch genauso gut in Bügelperlen machen kann. Und ja, genau. Genau, also davon habe ich was mitgekriegt, weil ich es ja selber betreut habe. Katrin, ja, du darfst auch ein Bild schicken, wenn du vom Bügelperlen-Workshop Bilder gemacht hast. Und dann, was ich noch mitbekommen habe, war tatsächlich das Theater, Federgeist-Theater, was wir dieses Jahr auch zum ersten Mal dabei hatten. Das war so ein bisschen auf Kinder, würde ich zwar sagen, ausgelegt, aber das, was ich selber mitbekommen habe, fand ich auch sehr, sehr lustig und auch für Erwachsene, in Anführungszeichen, jetzt mal unterhaltsam. Also kurz zum Kontext, ich bin zum Beispiel großer Fan der Muppet Show und das hatte sehr starke Muppet Show Anleihen, wie die da ihr Theater aufgezogen haben. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen.
Cool.
Sehr cool.
Bügelperlen. Ja.
Oh ja, Euler, wir können uns gerne mal zusammensetzen, wenn du.
Ja, die Motive sehen gut aus.
Oder Motivvorschläge hast, genau. Ja, auf dem Bild sieht man das so ein bisschen. Also einmal so diese Brosche, die ich da hatte und auch Saurons Auge beziehungsweise ein Stück von Barad-dûr waren sehr beliebte Motive. Dann gab es noch das Wappen von Rohan und das Wappen von Gondor mit dem weißen Baum und von jedem ist eigentlich ein bisschen was weggegangen.
Und
ich
womit
hatte
machst du eine
coole gestern Idee? Das Auge, sorry, ich hatte gestern das Auge Saurons im Kaffee. Ich hatte das weitergepostet, wenn einer von euch das online stellen möchte, dürft ihr das gerne teilen.
Warte mal.
Ich kann das immer nicht direkt, die sind nicht direkt verknüpft, diese zwei Geräte. Sorry, ich habe dich unterbrochen, gerne weiterquatschen.
Alles gut.
Das erinnert mich sehr, ich habe mir gerade mal das Bild rangezoomt, das erinnert mich sehr an die 18-Bit-Pixel-Buttons, die ich produziert habe, weil die ja natürlich dann auch in Pixelform die komplette Grafik ist und sieht schon ziemlich cool aus. Vor allem wird mich mal Saurons Auge ohne Backpapier interessieren.
Also da sieht man im linken unteren Rand so ein ganz kleines Stück von Saurons Auge ohne Backpapier.
Stimmt.
Ja, also ich glaube, ich habe gerade keine Bilder auf dem Computer, die ich reinschicken könnte. Ja, aber vielleicht kann ich das auch noch irgendwie nachreichen, dass ihr das vielleicht dann beim nächsten Mal zeigt oder so. das noch interessiert.
Also wenn du, hast du oder wenn irgendjemand ein schönes Bild von diesen Bügelperlen hat, dann könnten wir die nämlich wunderbar als Cover verwenden, weil ich finde das Teil halt echt witzig.
Mhm.
Also Eule oder Daris, wieder, wenn ihr im Laufe der Sendung noch irgendwie ein, zwei Fotos hättet, wo man halt diese Bügelperlen primär drauf sieht, würde es mich sehr freuen, wenn wir das dann als Cover benutzen könnten und ihr es einfach in den Chat postet.
Ja, ich kann das noch mal cool nebenbei so ein bisschen gucken, ob ich noch etwas finde.
Ja. Sonst nehmen wir Maries Kaffee.
Auch gut.
Aber die Bügelperlen wären mir lieber.
Ja.
Wobei das Warnschild, unbewachte Kinder landen auf der Org-Speisekarte, ist auch geil.
Ja,
obwohl,
ja,
wenn wir jetzt, ich nicht, glaub, wenn wir den Kaffee verbinden, wenn wir den Kaffee verbinden mit dem bis jetzt dem Titel-Thread mit den meisten Votes, Saurons Auge ohne Backpapier, auch nicht schlecht, aber sprechen wir später drüber.
Boah, das ist ja lecker Kekse, Kuchen oder Törtchen oder was das. Lecker, sieht gut aus.
Wenn, um nochmal auf den Tolkien-Tag zu sprechen zu kommen, Darius, wenn man jetzt nochmal vergleicht, so letztes Jahr und diesem Jahr, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied, egal ob positiv oder negativ?
Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Also, ich hatte, das ist jetzt das Erste, was mir irgendwie einfällt, dieses Jahr eher den Eindruck, dass sehr viele Leute schon frühs gekommen sind, dann auch bei der Eröffnung mit dabei waren und wirklich den ganzen Tag über geblieben sind. Und im letzten Jahr hatte ich eher das Gefühl, dass so Wellen an Menschen gekommen sind. Und lag sicherlich auch so ein bisschen am Wetter, weil letztes Jahr hatten wir immer mal wieder so Regenschauer dazwischen, die Leute dann wahrscheinlich nach Hause getrieben haben. Und als sie dann weg waren, sind dann eben neue Leute gekommen. Aber dieses Jahr war uns das Wetter sehr gnädig und das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass die Menschen den ganzen Tag über geblieben sind. Und ja, ich weiß, ich habe es jetzt auch schon öfters gesagt mit der Organisationsstruktur, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, wie das dieses Jahr geklappt hat mit uns allen. Und es hat wirklich die eigenen Schultern eben schon stark mit entlastet, weil man eben wusste, es gibt noch einen ganzen Haufen Menschen, die dieses Jahr in der Planung eben mit dabei sind, die genauso engagiert sind wie man selbst. Und ja, die man auch mal fragen kann, ob sie einem bei Aufgaben helfen oder unterstützen, wenn es einem selbst mal zu viel geworden ist.
Ich habe noch eine Frage zur kommenden Planung. Wird es vielleicht auch dann demnächst auch so eine Art Campground geben, wo man dann, weil wenn man eine weitere Anreise hat, dann vielleicht am Tag vorher schon anreisen kann, um dann am Samstag früh morgens dann schon da zu sein auf dem Platz und so weiter. Ist da mal was geplant?
Also geplant konkret noch nicht. Ich glaube, auf der Veranstaltungsfläche an sich wäre es nicht möglich. Müsste tatsächlich auch nicht. Also in Jena gibt es auf jeden Fall Campingplätze oder zumindest einen Campingplatz, von dem ich weiß. Der ist aber ein bisschen, also etwas woanders. Da müsste man trotzdem noch mit Öffis dann anreisen, dass wir direkt an der Veranstaltungsfläche irgendwie so eine Übernachtung etablieren könnten. Gibt es die Möglichkeit, glaube ich, gar nicht so.
Ah ja.
Bleibt mir natürlich noch die wichtigste aller Fragen zu stellen. Habt ihr denn schon auf 26 geschielt?
Ja, haben wir. Also wir haben auch in unserer Nachbesprechung, die wir jetzt vor, glaube ich, einem guten Monat gehabt haben, beschlossen, dass wir nächstes Jahr 2026 wieder einen Tolkien-Tag veranstalten wollen, auf jeden Fall. Und wir sind auch schon dabei, einen Termin für das grobe Jahresplanungswochenende zu finden, wo wir uns dann eben wieder zusammensetzen, für jeden Monat die Deadlines festlegen, wo wir sagen, okay, bis dahin sollte dieses und jenes eben geschafft sein. Ja, genau. Also die Planung steht in den Startlöchern.
Und wieder der letzte Samstag im September.
Ja, genau. Das letzte Septemberwochenende, könnt ihr euch schon vormerken.
Sehr schön. Wie viele sind denn jetzt so, weil du gesagt hast, ihr trefft euch da oder ihr plant jetzt schon mal ein Wochenende zum Besprechen der Leute. Wie viele Leute zählst du denn oder zählt ihr zum harten Kern der Helfer?
Also bei der Nachbesprechung waren wir so 11, 12 Leute vielleicht. Das waren die, die eben auch bei der Planung ein bisschen den Hut aufgehabt haben, sag ich mal, die auch Ansprechpartner gewesen sind für die Leute, die sich eben, die auch sich engagiert haben, aber eben in kleinerem Umfang, würde ich mal sagen. Und da ist zwar noch nicht ganz klar, wer von diesen Leuten, die jetzt an der Nachbesprechung mit teilgenommen haben und dieses Jahr so viel sich engagiert haben, wer im nächsten Jahr wieder mit dabei ist, weil viele Leute teilweise ihr Studium beenden und da es dann nicht klar ist, wie es dann bei denen weitergeht. Ja, aber der harte Kern vielleicht so 12, 13, 11 Leute so in dem Dreh, würde ich sagen.
Das ist ja auf jeden Fall eine ordentliche Größe für so einen Tolkien-Tag.
Mhm. Ja, genau. Aber wir freuen uns, dass es auf jeden Fall schon so großen Zuwachs bei diesem harten Kern eben zumindest gegeben hat, weil die letzten beiden Tolkien-Tage, die wurden ja eigentlich so von einer Gruppe von, sag ich mal, 5, 6 Leuten irgendwie so hauptsächlich organisiert. Und da merkt man eher schon die Entlastung, die das mit.
Also 10, 12 ist auch für so eine Menge schon nicht so viel, ne? Aber 5, 6, wow. Das ist ja echt.
Ja, das.
Sportlich. Also,
genau. Ich denke, wir waren alle froh, da aus der Kernorga, vor allem die schon seit dem ersten Jahr mit dabei gewesen sind, dass sich dieses Jahr da so viele andere gefunden haben, die genauso engagiert an dem Projekt arbeiten wollten, wie wir das eben schon 2 Jahre vorher gemacht haben.
Gibt es denn noch etwas, das du unbedingt mitteilen möchtest, was sie dich nicht gefragt haben, wo du sagst, Mensch, das ist noch eine interessante Anekdote oder das wünscht ihr euch noch für nächstes Jahr oder irgendwie etwas, was du uns jetzt an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben möchtest?
Dieses Jahr hatten wir ja kurz vorher so einen HelferInnen-Aufruf gestartet zum Beispiel. Für Leute, die sich eben am Tag der Veranstaltung mitbeteiligen wollen und uns als Kernorga zur Hand gehen wollen, sage ich mal. Merkt euch das auf jeden Fall, dass es so ein oder in ähnlicher Weise wieder so einen HelferInnen-Aufruf geben wird. Und wir freuen uns wirklich über jede Person, die da mitmacht und Interesse und Engagement zeigt. Und selbst wenn es halt nur so für eine Schicht irgendwie so 1, 2 Stunden irgendwie am Einlass oder so sein sollte oder beim Aufbau oder beim Abbau mithilft. Wir freuen uns da wirklich über alle Menschen, die Interesse zeigen und uns helfen wollen. Genau. Also, dass ihr einfach uns auf Social Media vielleicht so folgt und das im Auge behaltet, wenn wieder sowas kommt, wenn es dann in die heiße Phase geht, so im Juli, August nächsten Jahres, genau. Ja. Und dass ihr das auf dem Schirm habt, das würde ich sagen.
Ja, cool. Wir laden euch dann natürlich auf jeden Fall wieder rechtzeitig ein, wenn ihr wollt, darüber zu berichten und uns auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten. Und dann nehme ich auf jeden Fall schon mal auch mit für den Vorstand, dass ihr nächstes Jahr wieder was plant, damit wir da dann natürlich dann auch entsprechend Gelder in Reserve halten können. Dann sage ich von meiner Seite aus vielen lieben Dank fürs Dasein. Darius?
Ja, sehr gerne. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und dass ich ein bisschen berichten konnte über den Tolkien-Tag, auch vielleicht für Menschen, die nicht dabei gewesen sind. Genau.
Ja, vielen Dank.
Freut mich auf jeden Fall, dass wir es jetzt auch wirklich so es keimt ja immer die Hoffnung in mir auf, aber jetzt sieht es ja auch wirklich danach aus, dass wir einen festen zweiten Tolkien-Tag im Jahr haben. Im September im schönen Jena. Und das freut mich sehr, dass ihr nach den anfänglichen Schwierigkeiten nicht das Handtuch zu Boden geworfen habt und auch im zweiten Jahr gesagt habt, wir ziehen das nachher danach mal durch mit nach der neuen Location. Dass ihr jetzt im dritten Termin doch schon relativ früh gesagt habt, 26 sind wir auch wieder dabei.
Genau, also ich denke auch, dass man das so als mittlerweile doch feste Größe etabliert sehen kann und sich auch so ein bisschen drauf verlassen kann, dass das jetzt ja mehr oder weniger ein jährliches Ding wird. Und genau, ich denke, alle, die sich an der Orga beteiligen, freuen sich genauso sehr, wie ihr euch freut, dass es jetzt einen zweiten Tolkien-Tag hier gibt in Deutschland. Hm.
Ja. Gibt doch Platz für zwei weitere. Also so ist es ja nicht, ne? Also wir wollen hier jetzt
finde ich auch.
Wir wollen jetzt hier keinen aus dem
Osten, einen im Westen, jetzt brauchen wir Norden und Süden noch. So.
Ja, und einen in der Mitte.
Genau.
Genau. Schön mit.
Es ist immer Platz.
Genau.
Immer Platz für mehr Tolkien-Tage.
Ich schließe mich dann einfach Eules Worte aus dem Chat an. Danke, vor allem, weil es auch viel zu selten gesagt wird. Danke für eure Arbeit, das Herzblut, das in den Tütotar steckt. Also ich spreche jetzt zu dir stellvertretend für alle Menschen, die dir oder euch dabei unterstützt haben. Und vielen Dank für die ganze Energie, die ihr auch dann in den Tolkien-Tag steckt.
Ja, danke schön, dass du es einfach nochmal gesagt hast. Und wir freuen uns natürlich darüber. Und im Chat sind ja auch einige Leute dabei, die sich wirklich sehr engagiert beteiligt haben. Und genau, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, kann ich stellvertretend sagen, denke ich.
Sehr schön. Sehr
super.
Guck mal, cool. Und Büchergarten ist gleich dabei. Tolkien-Tag in der Mitte wäre so schön. Adadrida möchte einen am Bodensee machen. Zack, haben wir schon mal zwei weitere. Fehlt es noch einer im Norden? Butzbach ist
Hexe will einen in Weilheim machen, ne?
Ja. Nein, also, wer möchte, wir unterstützen euch da gerne. Darius, wenn ich dich jetzt richtig verstanden hatte, wolltest du jetzt dann auch im Prinzip gehen und nicht weiter mit uns fachsimpeln?
Genau, ich muss noch den Weg nach Hause antreten und deswegen würde ich mich jetzt ausklinken. Wünsche euch natürlich noch einen schönen Rest-Podcast und einen schönen Rest des Abends und
Dankeschön.
Hoffe, ihr habt noch viel Spaß.
Den werden wir haben.
Jo. Dankeschön.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.
Ja, so, da ist er auch schon raus. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Dann schaue ich doch mal kurz ins Pad, was das nächste Thema ist. Oh, das ist mein Thema. Middle-Earth Enterprises stoppt Anmeldung der Marke Hobbit.
Ups.
Oh, was ist denn los?
Hey.
Da habe ich mir heute diverse Accounts angelegt. Und ich muss ja sagen, ich bin ja fast ein bisschen stolz auf die EU. Weil ich habe ja mal so nach England geschielt, wo man sämtliche Gerichtsdokumente, Geburtsurkunden und Co. halt alles direkt online bestellen kann, auch für Auswärtige überhaupt kein Thema. Und auch die Amis haben ihr Rechtssystem schon so digitalisiert, dass du ganz viele Entscheidungen direkt online abrufen kannst, beantragen kannst, wie auch immer. Und tatsächlich hat es die EU, ich muss doch nicht mal einen Nachnamen, es reicht eine E-Mail-Adresse, einen Vornamen, ein Passwort. Und aus welchem Land ich komme oder welche Sprache ich spreche, damit mir die Website angezeigt wird. Und ich konnte mich anmelden beim Europa EU und also die Plattform und konnte mir dort die Schriftsätze runterladen zu dem Markenrechtsstreit, über den ich jetzt kurz mit euch sprechen möchte. Und ich fand das so faszinierend, dass wir jetzt in der Europäischen Union so weit sind, dass wir solche Sachen digital als Bürger der EU einfach komplett unspektakulär abrufen können. Da ist mir das Herz aufgegangen. Also inklusive Klageschrift und Erwiderung und Begründung des Europäischen Patentamts etc. pp. Und die kompletten Schriftsätze, alles da, sodass wir halt einfach jetzt mal ganz kurz, wahrscheinlich hat diese Einleitung jetzt länger gedauert, als über den Fall zu reden. Aber ich war so geflasht davon, ich sagte, das muss ich sagen. Es geht um die Marke Hobbit. Und wenn ich euch jetzt natürlich frage, woran denkt ihr als erstes beim Wort Hobbit, bin ich mir relativ sicher, dass wir alle an das Gleiche
Hexe.
Denken. Genau, an eine Hexe.
Kekse.
Kekse. Ach, Kekse. Ich habe Hexe verstanden.
Kekse. Ja, Kekse.
Natürlich, du denkst an die Hobbit-Kekse. darum geht es allerdings gar nicht. Und zwar hat ein Unternehmer, ich glaube aus Düsseldorf, die Marke Hobbit als Wortmarke angemeldet für die Nizza Klasse 12, sprich für Fahrzeuge. Und das schon am 12. am 12. September letzten Jahres. Und dann kam Middle-earth Enterprises LLC, die Rechteinhaber von The Hobbit und The Lord of the Rings Verwertungsrechte, und meinte, Moment, wir stützen uns hier auf ältere EU-Marken für Hobbit, The Hobbit und Hobbiton. Und zwar unter anderem in den Klassen 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, wow. 32, 35, 36, 38, 39, 41, 43. So.
Und die Zusatzzahl?
Genau.
Was sind das alles für Klassen, was für Bereiche? Kannst du da irgendwas zu sagen?
Das ist eigentlich fast alles.
Okay.
Also die Nizza-Klassen sind ja grob eingeteilt, die überschneiden sich aber. Also du kannst mit einer Nizza-Klasse teilweise auch Bereiche aus der anderen. Das ist halt, das jetzt zu erklären, ist sehr, sehr, sehr mühselig. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie große Firmen, Rechtsabteilungen, wie hochgradig professionalisiert sie sind. Und zwar haben sie halt gesagt, nee, wir können das nicht zulassen, weil der Begriff ist ja viel zu nah an dem, was wir machen. Und ich suche gerade die, und zwar geht's unter anderem auch um den Ruf der Marke. Aber ich finde jetzt gerade, weil ich mich so gut vorbereitet und habe so eine schöne Laudatio, dann bin ich selbst, finde ich es nicht mehr. Sinngemäß geht es darum, dass Middle-earth Enterprises halt eben sagt, so viele Leute assoziieren mit dem Begriff Hobbit etwas, dass es da im Prinzip zur Trittbrettfahrerei kommt, wenn sich jetzt jemand mit diesem Begriff annimmt.
Das ist aber und, schön, dass das Trittbrettfahren für die Autoanmeldung benutzt wurde, ja.
Ja. Und es geht halt auch darum, dass, wie gesagt, hier ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist nicht gerade David gegen Goliath, aber das ist schon so zu gucken, klappt oder klappt's nicht, mit der Marke Hobbit sich halt einfach für Autos zu registrieren. Und zwar geht's darum, dass die Person ein Unternehmen hat, der Autos importiert, also jetzt keine großen Marken, sondern eher so kleine Kleinigkeiten, teilweise von sehr unbekannten Manufakturen, also jetzt nicht Audi, Mercedes, BYD, Tesla oder sonst was, sondern halt eher so kleine Klitschen, die halt so eher handgemachten Sachen kaufen, und die wollte er halt eben unter dem Begriff Hobbit verkaufen. Und das Europäische Patentamt hatte dann aber zu Recht gesagt, so nein, zwischen den Waren und Dienstleistungen besteht eine geringe, aber nicht zu vernachlässigende Ähnlichkeit. Was halt, wie gesagt, also dieses komplette Konstrukt, also diese Rechtstexte, ist halt absolut köstlich zu lesen. Und
es kann zu Missverständnissen führen, wenn ich sage, ich weiß nicht, wo ich gestern meinen Hobbit abgestellt habe. Es könnte das Auto sein, es könnte auch ein Buch sein.
Ja, oder deine Kekse.
Oder meine Kekse. Ja. Aber dann sage ich meine Hobbits, nicht den Hobbit.
Ja, ja, okay. Ja. Vielleicht, wenn du mehrere von diesen kleinen Autos hast.
Ja, okay.
Also klar ist, dass wie gesagt, die Nizza-Klasse auch viel zu allgemein sind, dass zum Beispiel alles so Vehikel zu Fahrzeuge und Co. drin ist, aber halt eben Middle-earth Enterprises auch die Rechte an diesen Begrifflichkeiten in Klassen hat, wie Spielzeuge und Co. Also das war schon selten dämlich, so eine Wortmarke versuchen durchzusetzen. Er ist allerdings relativ günstig davon gekommen. Der ganze Spaß hat nämlich nur 620 Euro gekostet. Plus natürlich jetzt die Anmeldegebühren, die auch nicht ohne sind. Aber ein Rechtsstreit auf anderen Wegen wäre teurer geworden. Und jetzt wurde halt einfach die Markenanmeldung ja abgelehnt, wird wieder ausgetragen. Und somit bleibt Middle-earth Enterprises mit dem Begriff Hobbit in den vielen Marken nach wie vor alleiniger Inhaber. Und deshalb auch hier einfach nochmal der große Appell an alle, die was machen wollen, passt höllisch auf, weil Hobbit ist einfach ein geschützter Begriff auf unglaublich vielen Ebenen. Und Middle-earth Enterprises setzt bei solchen Sachen halt eben gerade einen Schwerpunkt Schutz wegen besonderer Bekanntheit. Und das ist natürlich nicht zu widerlegen. Also ihr zieht immer den Kürzeren.
Aha. Kann man da nicht einem gewissen Milliardär auf die Finger kloppen mit seinem Palantir?
Nee, weil es gibt, wie gesagt, sie haben ja nicht alles genommen.
Ja, ich weiß.
Und es sind ja auch nicht alle Begrifflichkeiten geschützt. Mhm. Aber so die Hauptcharaktere, die Hauptorte, die Titel, die sind alle geschützt bis zum geht nicht mehr.
Mhm.
Und das halt auch immer international. Und auch, weil einfach nur ganz kurz, weil es vielleicht noch hier mit ein bisschen reinpasst, auch wenn, ich weiß gerade gar nicht mehr wann, Pan 40 die Rechte, die Urheberrechte für den Herrn der Ringe oder für den Hobbit auslaufen, heißt das nicht, dass ihr sie drucken könnt, weil jegliche Begrifflichkeiten, die da drin sind, markenrechtlich geschützt sind.
Mhm.
Das funktioniert so nicht. Und,
Mut zur Lücke.
Genau, Mut Lückentext. Zur Lücke. Ja, und das spülte, flog heute irgendwie so kurz nach Feierabend noch in meinem Postfach und dachte mir, ah Mensch, schaue ich mir das mal halt eben an und dachte, nehme ich einfach mal mit.
Pack auch gleich noch einen Link, wer sich das mal durchlesen möchte, wer noch gute Nachtlektüre braucht.
Ja, und wie gesagt,
die Markenklassifikation, ein 191-seitiges PDF mit allen Klassen und Basisnummern.
Könnt ihr das mal einschlafen in Tolkiens Welt?
Marie, wieso wir? Du bist doch auch Teil davon. Du kannst du doch auch einlesen.
Ja, genau. Ja. Aber dann als Pizza-Klassen, nicht als Nizza-Klassen, wie gewünscht hier.
Genau.
Und
oh Mann.
Pizza-Klasse 666 ist Pizza Hawaii.
Und wer sich wirklich dafür interessiert.
Oder die Diavola.
Stimmt. Wer sich aber wirklich dafür interessiert, kann einfach mal auf den Link von europa.eu gehen, der in den Shownotes ist, sich da wirklich einen kostenlosen Account schnell klicken und sich mal einfach die ganzen Texte angucken. Auch die ganzen Schriftsätze sind da. Also es sind 72 Dokumente hinterlegt. Wobei viele davon, das ist ein bisschen blöd, teilweise dann nur ein Dokument sind mit, also im Prinzip der Brief wird geschickt mit, hier sind wichtige Informationen drin, hinter folgendem Link, dann klickt man nochmal einen Link an und dann lädt man darüber im Prinzip die Daten runter. Aber ja, gibt halt unglaublich viele Dokumentationen, alle frei zugänglich, kann man sich also mal zu Gemüte führen, wenn man da etwas tiefer eintauchen möchte. Und fand ich halt einfach interessant und wollte ich hier entsprechend einmal kurz mitnehmen.
Hm.
So, ich gucke gerade mal eben, ob ich in meinen Notizen, genau, mit Argumentation war halt eben, dass die Waren, die verkauft sind und über die Vertriebskanäle verkauft werden, richten sich an die gleiche Zielgruppe, sodass das Amt für geistiges Eigentum und ja, von Middle-earth Enterprises, also es gab dann noch die law360.com, das ist eine Branchenblatt oder sowas, da kann man sich auch so einen Trail-Account holen. Die hatten dann auch bei Middle-earth Enterprises und bei der Person angefragt, die diese Rechte hatte. Beide haben sich aber nicht dazu geäußert. Gelsenkirchen hat der Unternehmer seinen Sitz.
Na gut.
Das dazu.
Dann kommen wir mal zu Büchern. Es gibt eine Neuerscheinung, die am 25.11. rauskommt, also ein paar Tage habt ihr noch. Bei Simon & Schuster kommt die raus im Verlag in einer Reihe, die nennt sich Pocket Portraits. Das sind so Kurzbiografien, da gibt es schon Edgar Allan Poe und Jane Austen. Und neu dazu kommt J.R.R. Tolkien. Nennt sich, hat einen Untertitel, The Father of Modern Fantasy. Ist irgendwie ein schönes Cover. Hat 240 Seiten und ist, wie gesagt, so ein bisschen, also ist nicht so tiefgreifend und so lang und so auch ein bisschen beschwerlich zu lesen wie Humphrey Carpenter, sondern eher ein bisschen leichter aufbereitet in kleinen Stücken sozusagen. Bin ich in einem Podcast drüber gestolpert. Ich setze euch den Link in die Shownotes. Kann auch nichts dazu sagen, wie gesagt, kommt erst raus. Aber ja, sieht ganz nett aus, so von außen.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe es mir jetzt auch schon mal bestellt, weil wir hatten ja auch mal überlegt, aus Tolkien in 5 Minuten mal ein kleines Buch zu produzieren mit den wichtigsten Fakten rund um Tolkien. Bin ich mal gespannt, wie die das aufgemacht haben. Das Cover sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus.
Mhm. Ja. Ist auch ein seriöser Verlag. Ja.
Don Marshall ist auch auf Social Media bekannt als, in seiner Beschreibung hat er The Obscure Lord of the Rings Facts Guide stehen und macht gerne kleine Videos mit Fakten über Tolkien.
Ja, ich bin gespannt. Link in den Shownotes?
Ja.
Habe ich gerade dazu gepackt.
In welche Shownotes? Hast du andere Shownotes als ich?
Ich habe es bisher nur ins Pad
Okay.
In den Channel bin ich, habe ich es noch nicht geschafft. Da kommt aber jetzt
alles gut. Ist schon alles fein.
Ja, wunderbar.
So.
Genau, und dann wurde gerade aus der Schattenredaktion, aka
Anni,
vom Katzenhüten, hat Anni noch einen Link geteilt. Und zwar hat die Tolkien Society auf Instagram gerade gepostet: Great news, a new edition of J.R. Tolkien's Unfinished Tales by HarperCollins UK is out on 12th of March, just in time for Tolkien Reading Day. Eine neue Hardcover-Variante. Ich glaube, das müsste in derselben Reihe wie die Leinengebundenen sein, wo es auch schon Hobbit, Herr der Ringe und Silmarillion gibt. Und da kommen jetzt die Unfinished Tales noch dazu. Kosten £16,99. Sonst habe ich es bisher noch nirgends gefunden.
Am 12. März kommen sie raus für genau. Die als Übersetzung. Genau.
Als Übersetzung? Nein. Du bist ja nicht neu übersetzt, du meinst als neue Version.
Übersetzung der News, die Jonas gerade verbreitet hat.
Okay. ja, also auch hier wieder, ich glaube, reine Geldmacherei, weil es ist einfach nur alte Texte in neuen Gewändern. Oder?
So
also ich meine.
Ja, also, aber also, hübsche Ausgabe
schön,
ist es schon.
Schöne Gewänder. So.
Ich weiß nicht, also ich. Wenn ich mir jetzt überlege, dass alle Bücher ich mir jetzt nochmal neu kaufen müsste, nur weil es jetzt ein Hardcover in der Form gibt, weil es sind ja, glaube ich, nicht, zumindest für den Preis nicht, die schönen Schuber-Ausgabe.
Nee, das kann nicht sein, ja.
Aber
so, und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, also natürlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen, ja, absolutes Verständnis für, aber es heißt ja trotzdem nicht, dass ich es gut heißen muss. Auch wenn meine Meinung hier nichts, nicht von Bedeutung ist.
Es ist wahrscheinlich für den Buchladen, für die Buchläden, da wird ja jetzt viel mehr Wert gelegt auf Buchgestaltung, Covergestaltung, Seitenschnitt und so weiter. Heißt das Seitenschnitt? Weiß nicht. Das ist ja, alles, damit es, damit es TikTok-tauglich ist.
Ja. Naja, also wie gesagt, schauen wir mal. Ich werde es mir nicht bestellen. Also Anni, keine Sorge, auch wenn du jetzt gerade nicht mehr zuhörst, diese Version werde ich nicht kaufen. Was ich mir allerdings dann gut überlegen könnte, zu kaufen, auch wenn mir da das nötige Kleingeld fehlt, wäre Tolkiens Schreibtisch.
Was? Den kann man kaufen?
Naja, warum nicht?
Ja, und zwar kommt Tolkiens Schreibtisch unter den Hammer und nicht irgendein Schreibtisch, sondern halt dem, an dem er eben, wo habe ich es jetzt gerade? Er hat, glaube ich, nicht den Hobbit drauf geschrieben. Doch, warte mal. An earlier desk used by Tolkien as given to him by his wife. War das das?
40s and 50s steht da, glaube ich. Kann das sein?
Genau. Ah, ja, da oben. A Merton Professor English Language in Oxford.
Oh, das ist cool.
Ja.
Hat ganz viele kleine Schubladen.
Ja, und kannst du so, also den noch mal ein bisschen aufpolieren. Also der hätte definitiv Platz bei uns, aber geschätzter Kaufswert 50 bis 80.000 ist natürlich.
Ist eine Hausnummer.
Ja. Aber er sieht halt auch echt, also unabhängig davon, dass er dieser komplett losgelöst davon, dass er toll, er sieht aber auch einfach verdammt geil aus.
Mhm. Das stimmt. Schon das Ding sehr, wäre sehr teurer als mein Haus.
Oh, okay.
Ja. Also für das, was ich es damals gekauft habe, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber ja. Krass.
Ja, aber es sieht schon geil aus. Also ich würde nicht Nein sagen, wenn es heißt, hier muss nur abgeholt werden.
Ja.
Bin da ja nicht so.
Ich bin dabei.
Aber da
kann man das Klavier rausschmeißen und dieses Ding da hinstellen. Das könnte passen.
Ja. Wir haben zwar auch einen schönen Sekretär, aber der würde auch hochkant rausfliegen.
Verständlich.
Der ist halt einfach wirklich ganzes wird bei Christie's natürlich wo sonst versteigert. Ich habe jetzt gerade den Termin, war in diesem Artikel jetzt nicht drin. Ah doch, zwischen dem 6. und 11. Dezember. Und die Auktion, Exhibition View, man kann sie angucken, man sollte die Nachricht ganz lesen, vom 6. bis 11. Dezember und die Auktion ist dann am 11. September. Da gibt es noch ein paar andere coole Sachen, zum Beispiel The Original Harry the Hammer Cover Artwork von Warhammer, das waren so die Preisspanne bei 300 bis 400.000 Pfund.
Ach ja.
Für so ein Cover-Artwork.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Krass.
Oder man kann auch Alan Turing's Uncomputable Numbers, ein Werk von ihm, für 50.000 bis 70.000 Pfund kaufen. Oder ein Annotated Proof of His Iconic London Underground Map von Harry Bex, ebenfalls für 70.000 bis 100.000 Pfund. Ich finde, in diesem Vergleichsspektrum ist der Schreibtisch von Tolkien gar nicht mal so teuer.
Ja, also.
Ich finde, man muss es einfach immer in Relation setzen.
Es kann immer teurer werden.
Ja, und in dem Artikel, den wir euch verlinken, steht nämlich auch noch drin, dass er diesen Schreibtisch während seiner produktiven Zeit als Autor an dem Herrn der Ringe genutzt hat. Also er hat im Prinzip den Herrn der Ringe an diesem Schreibtisch fertiggestellt und lektoriert. Und
Das ist ja cool. Klasse.
Ja. Und wurde dann 1960 oder in den 1960er Jahren an die Schriftstellerin Iris Murdoch verkauft.
Legen wir zusammen?
Ja. Natürlich nichts dagegen.
Auf jeden Fall finde ich Eriols Kommentar sehr schön. Gehört in ein Museum. It belongs in a museum.
Ja, also
um ein berühmtes Werk zu zitieren.
Wir sind hier nicht so weit von einem Museum entfernt, von daher.
Will der Bill aus
dagegen
Milwaukee
ist der Todesstern ein Schnapper. Ist auch gut.
Der Lego-Todesstern, ne?
Ja.
Die Todesscheibe.
Die Todesscheibe. Aber ich habe vielleicht eine Idee, wie wir das Geld zusammenkriegen können.
Fang an, sag an.
Stellt euch vor, ihr hättet einen Brief von Tolkien gekauft. Wie bekommt ihr dafür jetzt das meiste Geld?
Jetzt, also, wenn ich jetzt
das
einen
heißt,
Brief
du meinst,
von Tolkien zu Hause
hätte. Wir würden
den
wieder verkaufen.
Genau, also jetzt ist einfach so die Frage, wie gesagt, angenommen, ihr findet auf dem Dachboden einen Brief von Tolkien, ihr habt einen gekauft und ihr wollt jetzt das maximale Geld rausholen. Was macht ihr damit?
Eine Serie draus produzieren.
Also vervielfältigen, oder was meinst du?
Nein, eine Amazon-Serie produzieren.
So. Mit der Absage zum Mittagessen. Oh Mann.
Ja.
Was macht man heute nicht für so diese komische Technik-Kacke? Ich mach's auf die Blockchain.
Also, ja, nein, ihr könnt noch viel mehr Geld damit raus.
Noch mehr.
Oh.
Und zwar schneidet ihr einfach jedes Wort raus und verkauft es einzeln.
Oh.
Und das ist kein Spaß. Es gibt einen Brief, dem das genau passiert ist. Und
was?
Da liegen so die Preise für so ein handwritten Sign, so im Schnitt bei 350, 450 Euro. Den Vogel abgeschossen haben sie mit der Unterschrift von J.R.R. Tolkien. Da haben sie im Prinzip The Lord of the Rings, also das Ringgedicht gemacht und haben dann unten drunter die ausgeschnittene Grafik eingebaut oder eingeklebt. Also ich pack mal den Link kurz in den Chat, das sieht dann so aus. Unabhängig davon, dass das eine Urheberverletzung ist, weil man den Brief vervielfältigt und so weiter. Also das Teil. Und das Geilste aber an dem allen ist, man hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, Tolkien richtig zu schreiben. Auf den Karten steht nämlich Custom Trading Card John Ronald Royoy Tolkien.
Das ist ja peinlich.
So, oh Mann.
Sie schreiben auch immer da mit rein, also ich befreie nur gerade eben die ganzen Links von den ganzen Tracking-URLs oder Parameter. Und damit kriegst du, ich glaube, im Tolkien Gateway hat es mal jemand ausgerechnet. Das war, davon könntest du mit einem so einem Brief könntest du locker Tolkien Schreibtisch kaufen. Also in diesem besagten Brief gibt es 183 Wörter mit einem Preis zwischen mit einem runden Preis sind es 380 US-Dollar, nimmt Trotter jetzt. Da sind wir jetzt bei 69.500 Euro plus 12.500 Euro für die Signatur, kommst du auf 82.000.
Die Spendenhybriden.
Nein, das sind bestimmt Amerikaner.
Ja,
nee. Die spinnen die Amis.
Das traue ich den Briten nicht so zu. Aber Adalrida ist sehr schön. Du hast recht, der Tolkien-Verehrung hat einen neuen Level erreicht. Die Einzelteile werden verkauft wie die Splitter vom Kreuz. Ja.
Oh, da gibt es ja noch viel mehr Knöchelchen, die von irgendwelchen Heiligen rumschwirren. Ja. Da waren die Kölner früher im Mittelalter ganz groß drin.
Also es gibt sogar, hat jemand das kaufmännische Und ausgeschnitten und für 262,95 €.
Möchte da auch wieder Adalrida zitieren im Chat. Ob die bescheuert sind, will ich wissen.
Ja. Also Sepp. aus dem Datum kriegst du für 306 €. Und Teakmouth sind dann 437, Estimate auch 438 €. Ein If gab es schon für 284 €, ist aber leider schon ausverkauft.
Voll der Schnapper.
Und ein Tolkien The gibt's für 307.
Kann das alles nicht mehr.
Und wie gesagt, immer noch mit Tolkiens Namen falsch geschrieben. Und Tolkiens Karte als Untergrund, wo sie mit Sicherheit nicht die Rechte für haben. Ein Bild, wofür sie mit Sicherheit nicht die Rechte haben. Authentic Handwritten Custom Trading Card irgendwie versuchen. Es ist so auf so vielen Ebenen falsch.
Ja, ja. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir doch einfach den Schreibtisch kaufen und lauter Splitter draus machen.
Oh ja.
Wir kriegen damit schön mehr.
Ikonen verkaufen.
Ja. Hinter diesem Griff war die Schublade, in dem Tolkien sein Schmierpapier aufgehoben hat, auf dem er den Herrn der Ringe geschrieben hat. 40.000 € bitte. Aber ist doch wahr. Je. Also ich meine, das tut mir doch in der Seele weh.
Ja, eigentlich ist es nicht zum Lachen. Ja, du hast recht. Frage ist, war der Originalbrief irgendwie an wen Spannendes oder war das wirklich auch vielleicht eine Absage zum Mittagessen? Dann kann man ja sagen, okay, vielleicht ist nichts Großartiges verloren gegangen, aber so.
Also der Brief ist auf der ursprünglichen Website oder bei den Auktionen ist der Brief in Gänze auch immer mit enthalten. Steht auch immer ganz groß dabei, dieser Brief ist nicht Teil der Auktion. Nee, es ist ja nur ein Splitter aus dem Brief. So. Und wie gesagt, Tolkien Collectors hatte dann, suche ich nur gerade eben, da, Tolkien Guide. Der Brief war to Maple and Co. Bournemouth vom 25. September 1968. Und zwar geht es darum, Mabel und Co. war ein Möbelgeschäft in Bournemouth. Tolkien hatte anscheinend dort Möbel gekauft, aber seine Bibliothek nicht ausgeräumt, damit die Möbel in Bungalow aufgestellt werden konnten. Das ist zumindest die Zusammenfassung bei Tolkien Guide.
Das ist schon mal nicht werksrelevant, aber es hat wieder was mit Schreibtischen zu tun. Wir kommen da wieder hin. Ah, je.
Vor allem mit dem Untertitel As of November 25th, it appears that this letter has been destroyed. Und das Ganze war, oh, guck mal, die Referenz, das ist sehr cool. Der Brief wurde als erstes verkauft am 18. Mai 2008 als Loot 297 und hatte einen geschätzten Preis zwischen 200 und 300 britischen Pfund. Auf der Ape Books Page war es gelistet mit 2023 mit 9.800 Dollar.
Okay.
Und wenn du jetzt einfach mal sagst, sagen wir einfach mal 10.000, das ist eine ordentliche Gewinnspanne. Dafür, dass noch ein bisschen Plastik und so dazukommt.
Mhm.
Ja, also empfehlen das nicht zum Nachahmen, ja?
Und bitte vor allem nicht kaufen.
Ja.
Ja.
Ja, also hier bei Apex steht das Teil auch noch drin, als dass es halt verkauft ist. Da ist sogar ein komplettes Transkript, glaube ich. Ah nee, das nicht, aber ja. Traurig.
Ja. Kommen wir mal zu was Lustigem zwischendurch. Ja,
das wollte ich dich gerade fragen. Hast du etwas Lustigeres für uns?
Ja, habe ich. Wir sind wieder bei Tolkien in anderen Welten. Und ich habe diesmal eine US-amerikanische Comedy-Serie für euch, die von Netflix produziert wurde. Geschrieben von Writer Doyle. Die erste Staffel wurde 2019 veröffentlicht, die zweite 2021. Es soll keine weiteren geben. Und die Serie heißt Bonding. Bonding hat verschiedene Bedeutungen im Englischen. Zum einen das Schließen von Freundschaften. Darum geht's auch in der Serie. In der zwei Highschool-Freunde, Tiff, die wird gespielt von Zoe Levin, und Pete, Brandon Scannell, die treffen sich irgendwie Jahre später, nachdem sie die Schule beendet haben, in New York und freunden sich wieder neu an. Pete arbeitet als Kellner, will natürlich eigentlich, wenn man in die Großstadt geht, will man natürlich eigentlich was anderes machen. Er würde gerne Comedy machen, hat aber total Bühnenangst. Tiff studiert Psychologie und arbeitet nebenbei als Domina. Womit wir bei der zweiten Bedeutung von Bonding wären, nämlich fesseln. Genau. Ganz woanders gelandet jetzt. Ja. Pete braucht unbedingt Geld für seine Miete und er heuert als Assistent bei Tiff an. Und die beiden begeben sich auf lustige Abenteuer in der Großstadt. Natürlich läuft einiges total schief. Gleichzeitig gewinnt Pete aber auch Selbstvertrauen und kann irgendwann endlich seinen ersten Auftritt als Comedian absolvieren. Und da hat er eine Tolkien-Anspielung mit dabei. In Staffel 1, Folge 6, Penguins, hat Pete, der nicht sehr groß ist und lockige Haare hat, seinen ersten Auftritt als Stand-up. In schwarzer Lederhose und Leibgurt. Er zeigt auf sich selbst und sagt zum Publikum: Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum sich dieser Frodo Baggins so gekleidet hat, als wollte er bei den Hells Angels anheuern. Im Original: You are probably wondering why that Frodo Baggins is dressed like he's joining the Hells Angels. Das war's.
Nett. Sehr schön.
Ja. Sehr lustig und sehr kurz, diese Serie tatsächlich. Also die haben 20 Minuten Folgen, sind das, glaube ich. Und sieben oder acht Folgen kann man mal so nebenbei kurz durchschauen. Aber ist für Erwachsene.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, lass mal weitermachen. Ich bin immer noch gefesselt von dieser Freundschaft.
Ja. Also die sind nicht ab 18, sondern früher, also vielleicht sogar, also die, ich weiß auch nicht, ob die, also 16 ist, glaube ich, nicht auch nicht mal der Altersdings, also die ist harmlos, sage ich, aber ist halt ein erwachsenes Thema. Aber sehr schön aufbereitet, so. Sehr nett und sehr lustig, es geht um Freundschaft.
Und dann würde ich doch mal fragen, Johnny, bist du soweit?
Okay.
Moment, jetzt. Ardapedia Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
So, dann dreh am Rad. Okay, ich warte auf Fragen.
Okay, Figur.
Meinst du jetzt Figur im Sinne von
Figur?
Eine Person.
Nein.
Eine Person. Also eine im echten Leben existierende Person. Oder irgendwann mal existieren habende Person.
Ja.
Okay, also kein Charakter.
Also auf Ader halt, ne? Also nicht auf der Erde.
Ach, also eine Figur. Okay.
Ja.
Boah. Klugscheißer. Ja.
Okay, Mittelerde.
Ein fiktiver Charakter, Fragezeichen. Wollen wir es nochmal so eingrenzen?
Bei Tolkien gibt es keine fiktiven Charakter. Das ist alles echt.
Mensch.
Nein.
Zwerg.
Nein.
Elb.
Nein.
Baum.
Halbelb.
End.
Nein, 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 nein.
Hobbit.
Ja.
Bist du einer der Gefährten Hobbits?
Nein.
Bist du Sackerlbeutlin?
Nein. Ich löse auf. Primula Straffgürtel. Primula Straffgürtel, im Original Primrose Brace Girdle, ist im Legendarium ein Hobbit aus dem Auenland. Sie ist eine entfernte Verwandte von Bilbo und Frodo. Beschreibung: Primula Straffgürtel war die einzige Tochter und das jüngste Kind von Lavenda Gruber und Otto Boffin. Ihre drei älteren Brüder waren Hugo, Uffo und Rollo. Primula heiratete Blanco Straffgürtel und sie hatten zwei Kinder, Bruno und Lobelia. Die kennen wir auch. Primula war eine Tante dritten Grades von Bilbo und eine Großtante dritten Grades von Frodo. Primulas Großvater Bosco Boffin war der älteste Bruder von Barilla Boffin, die die Urgroßmutter von Bilbo und die Ururgroßmutter von Frodo war. Primulas Tochter Lobelia, die eine Cousine dritten Grades von Bilbo und eine Nichte vierten Grades von Frodo war, war durch ihre Heirat auch die Frau von Bilbos Vetter Otto Sackheim-Beutlin, beziehungsweise die Frau von Frodos Onkel dritten Grades.
Langsamer, es ist hier kein Geschwindigkeitsrekord.
Ich bin da vollkommen irgendwelche Grade, dritter Grad, vierter Grad. Alter, ja, die sind alle verwandt da im Auenland. Sonstiges. In der zweiten und dritten Version der Stammbaumentwürfe der Familie Boffin war der Name von Primula noch Hilda.
Ach, guck an.
Ihr Mann war Titus Straffgürtel, im Original Titus Bracegürtel. Und sie hatte fünf Kinder. Brutus, drei Kinder, die namentlich genannt wurden, und Lobelia. Die Quellen. J.R.R. Tolkien, der Herr der Ringe, Anhang C, Ahnentafeln, Boffin von den Hugeln. J.R.R. Tolkien, der Herr der Ringe, Anhang C, Ahnentafeln, Beutlin von Hobbingen. J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien, The History of Middle-Earth, Volume the 12, The Peoples of Middle-Earth, Kapitel 3, Family Trees, Seite 99 bis 101. Tabelle BF2 bis BF4.
Ja, und ein ganz großes Dank an dieser Stelle an Vio, die diesen Artikel nämlich komplett überarbeitet hat in der Adapedia, die Quellen eingefügt hat, die Charakterbox eingebaut hat. Also wenn man sich den Stand von 2019 anguckt, als sie das letzte Mal bearbeitet wurde, und zu heute, ist der Text wesentlich besser lesbar und zeigt mit, wie wichtig es ist und wie gut es ist, dass es Menschen wie Vio gibt, die halt eben dann Artikel überarbeiten und sie so einfacher zugänglich machen.
Ja, ich gucke gerade im Origin, die erste Version ist von 2007. Wurde ein paar Mal überarbeitet, dann 2010, 12 viel, 19 nochmal Kleinigkeiten und danach, nach 6 Jahren, erst wieder eine komplette Überarbeitung.
Genau, und wenn du jetzt nur mal als zum Beispiel, wenn du gerade in der Historie bist, einfach nur mal auf den zweiten Eintrag das Datum klickst, also 13.34 Uhr am 22. Februar 2019, dann siehst du den Artikel, wie er vor Vios Bearbeitung aussah. Und das ist ein...
Oh ja.
Ja, ist nichts drin. Geboren, gestorben, ja.
Und auch die Quellen sind dezent unterschiedlich. Also ich habe auch mal für den Chat vorher und jetzt. Ich packe auch mal den Link zur alten Seite einfach rein, dass man sich mal angucken kann, wie es früher aussah. Findet ihr für die uns nachhören, in den Shownotes. Ich finde es halt einfach wichtig, das dann halt auch eben zu wertschätzen, wenn man sich so viel Mühe macht und man sieht schon, dass es nicht nur wesentlich mehr Text ist, sondern hat auch wesentlich mehr Informationen. Ja, vielen lieben Dank, Johnny. Kommen wir zur Pre-Veranstaltungssektion. Und bevor Jonas dann gleich in die Donau springt, und wie heißt der Bach hinter deinem Haus? Die Wörnitz? Ist das die Wörnitz?
Also das bei mir direkt am Haus ist die kleine Wörnitz.
Die kleine Wörnitz springt. Wir wollen ja nicht, dass du ertrinkst. Können wir mittlerweile jetzt endlich offiziell drüber reden? Und zwar gibt es am 10. Februar 2026 von 19 bis 20.30 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main eine Veranstaltung mit einem kostenfreien Eintritt. Und zwar hört ihr auf dem Titel: Ich wünschte, es wäre nicht zu meiner Zeit geschehen, wie der Herr der Ringe heute Mut machen kann. Die Anmeldung ist, glaube ich, erst ab Anfang nächsten Monats möglich. Es werden auf jeden Fall dabei, es gibt Lesepassagen mit Timo Niesner, die Stimme von Frodo unter anderem. Und auf der Bühne sind dann Annika Röttinger, Militärhistorikerin und Podcasterin, Lisa Kuppler, Lektorin und Übersetzerin und meine Wenigkeit, Tobias M. Eckrich, Vorsitzender der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Und ich lese kein Podcaster, ne?
Nein, bin ich nicht. Und ich lese noch mal ganz kurz aus dem Text vor, da haben sich nämlich Lisa und Anni viel Mühe mitgegeben. Wer heute in den Nachrichten schaut, kann die Hoffnung auf eine gerechte, friedliche Welt verlieren. Was können da Bücher überhaupt noch bewirken? Viel, sagen wir mit J.R.R. Tolkien. Wir lesen den Herrn der Ringe neu. Als Buch, in dem Hoffnung ein zentraler Begriff ist und lassen den Menschen hinter Tolkiens Werk in seinen Briefen zu Wort kommen. Eine Veranstaltung der Reihe Selbstverteidigung literarisch des Deutschen Literaturarchivs Marburg, so rum, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Nationalbibliothek, der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und dem Klakotta Verlag.
Richtig cool.
Das Ganze wird voraussichtlich auch mit der Hilfe der Deutschen Tolkien-Gesellschaft gestreamt. Das heißt, für die Leute, die nicht kommen können an einem Dienstag, das ist es nämlich nach Frankfurt, können sich die Sachen dann digital von zu Hause aus anschauen. Hoffen aber natürlich auf viele Menschen auch vor Ort. Ich glaube, der Saal fast 370 Personen. Wäre schön, wenn wir da nicht nur mit 10 Personen sitzen.
Ich habe mir schon mal Urlaub eingetragen.
Sehr schön. Hast du es ja auch gleich genehmigt?
Ja.
So, ich habe gerade mal nachgeguckt. Der Termin steht aktuell noch nicht zur Buchung bereit. Also wir sind, glaube ich, jetzt auch die allerersten, die es jetzt announcen. Aber wir machen das jetzt einfach, weil die Texte sind fertig und es sollte jetzt eh Ende November rausgehen. Für uns ist jetzt Ende November, es ist schon der 2. November-Woche. Und ja, und das Ganze wird dann wahrscheinlich digital produziert von Online Productions, also unser erster Großauftrag außerhalb der DTG. Und dann schauen wir also die Digitalgeschichte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist noch ein bisschen Arbeit, die wir da haben. Es ist jetzt sehr schade, dass Anni heute nicht hier ist. Der hätte auch noch was sagen können, aber das ist eine komplette Lesereihe oder eine Reihe, wo es eben darum geht, gerade jungen Menschen auch Mut zum Lesen zu geben und zu sagen, dass Bücher halt eskapistisch sein können, aber es halt auch die gute Form haben kann, sodass man da Energie und Hoffnung rausziehen kann. Und das versuchen wir halt einfach in anderthalb Stunden in einer gemütlichen Runde zu zelebrieren.
Sehr cool.
Ja, ich freue mich drauf. Richtig gutes Sein.
Also wie gesagt, wir versuchen es digital möglich zu machen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das jetzt mit Nationalbibliothek funktioniert. Die haben aktuell keine Technik. Anfang nächsten Jahres soll eine neue Technik da sein. Oder soll die Technik wieder da sein? Die gute Frau von der Nationalbibliothek hatte sich auch extra in das Seminarstream eingeklinkt und hat sich den Vortrag von Anni und mir angehört und meinte danach zähneknirschend nur, also ihre Technik sei nicht so gut wie die unsere. Und wahrscheinlich werde ich dann im Januar oder im Februar vorher schon mal nach Frankfurt fahren, um mir die technischen Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Und dann versuchen wir es natürlich.
Könnt ihr euch könnt ihr euch direkt in den Internetknoten einhacken, da einstöpseln?
Genau, in den D6. wobei die D6 ja mittlerweile mehrere Knoten in Frankfurt, es gibt ja nicht mehr den einen Knoten, hat.
Und Vodafone hat sich da raus, ne?
Ja, das ist eine Fehlinterpretation der Nachricht. Da hat heiße die Pressemitteilung nur halb gelesen, aber das ist etwas für den Tech-Palantir.
Ja.
Und da gibt es sicher auch eine Tech-Palantir-Folge dann, wenn es zur technischen Umsetzung kommt. Bei dieser Veranstaltung, wo wir dann mal als Externer da sind, ist mit Sicherheit auch mal interessant. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass das klappt. Technik war ja teuer genug. Und dass wir möglichst viele Menschen an so einem gemütlichen Abend. Der Vorteil ist natürlich, wir haben Klett-Cotta mit dem Boot. Das heißt, die kümmern sich um jegliche Rechteanfrage an den Tolkien Estate und an HarperCollins, dass wir da aus den Werken vorlesen dürfen. Mhm. Und ja, ich glaube, das wird eine gemütliche Runde. Bin mal sehr gespannt, Timo Niesner dann auch das erste Mal in Real zu erleben.
Ja, sehr cool.
Aber das ist nicht die einzige Pre-Veranstaltung, Marie.
What? Richtig, ich habe auch eine ganze Veranstaltungsreihe mitgebracht. Die findet an der Uni Mainz statt, wo wir gerade vom Tolkien-Seminar zurückkommen sozusagen. Da gibt es eine Vorlesungsreihe für die Öffentlichkeit, nennt sich Von Tolkien bis TikTok, Dynamiken populärer Kultur. Also in der Reihe kommt Tolkien vor, in einigen der Vorträgen mit Sicherheit auch. Wenn man sich die Titel anschaut, in anderen vielleicht nicht unbedingt, aber sind super spannende Sachen dabei. Es geht irgendwie von Fantasy bis Fußball, TikTok und ostasiatische Musikgenres. K-Pop nehme ich mal an. Was gerade so in ist und welche Dynamiken sowas entwickeln kann. Ja, und ist interdisziplinär von verschiedenen Fachbereichen organisiert. Und den ersten Vortrag gab es tatsächlich letzte Woche schon. Aber der nächste ist Donnerstag, 20. November. Diesseits von High und Low zur Verteilung von Beachtung von Professor Dr. Nils Weber. Leider gibt es keine weiteren Infos. Aber ja, anderes Beispiel, Donnerstag, 22. Januar im nächsten Jahr, fantastische Welten und populäres Erzählen mit Professor Dr. Daniel Ilger. Ja, und diese Reihe findet wirklich jeden Donnerstag statt, von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr im Hörsaal N1 in der Muschel am Gutenberg Campus über das ganze Wintersemester hinweg. Ja, Links setze ich euch in die Shownotes, könnt da reinschauen, welche Vorträge es gibt, falls ihr da in der Nähe seid und Lust habt, vorbeizuschauen.
Sehr schön. Und wenn es nicht so weit weg wäre. Gut, Jonas. Are you ready to deep dive?
Ich bin ready.
So, dann schauen wir doch mal, wo wir die Musik haben. Termine, Termine, Termine. Hier.
Termine, Termine, Termine.
Vom 13.11. bis 5.2.26 die interdisziplinäre Vorlesungsreihe von Tolkien bis TikTok. Jeweils donnerstags 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr Johannes Gutenberg Universität Mainz, Hörsaal N1 in der Muschel. Am 24.11. um 20 Uhr Talkshow Zwergenaufstand. Wären die Zwergenreiche auch ohne die Ringe gefallen? Am 4.12. um 20 Uhr Discord Online Stammtisch. Vom 12.12. bis 15.12. täglich Der Hobbit als Figurentheater im Puppentheater Hamburg. Vom 18.12. bis 18.10.26 die Ausstellung Journey into the Worlds of John Ho in Neuchâtel, Schweiz. Vom 29.12. bis 2.1.26 Silvesterfeste feiern auf Burg Breuberg. Die Anmeldung läuft. Am 3.1.26 Tolkien-Geburtstag und Anmeldestart fürs Tolkien-Ting. Am 23.1.26 bis 25.1.26 täglich Der Hobbit als Figurentheater im Fitz Stuttgart. Am 10.2.2026 von 19 bis 20.30 Uhr Ich wünschte, es wäre nicht zu meiner Zeit geschehen, wie der Herr der Ringe heute Mut machen kann. In Frankfurt in der Deutschen Nationalbibliothek. Am 14.02.26 erscheinen die Beauvoirium-Fragmente in deutscher Sprache bei Klett-Cotta. Und am 14.02.26 ebenfalls die Schweizer Tolkien-Konferenz Leadership in Tolkien's Middle-Earth.
Ja, wobei bei dem Termin bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das nicht nur ein Copy-Paste-Fehler war. Schau ich lieber mal
nach. Haben wir da schon was drüber gehört?
Ja, Andi Hetter, ja. Es ist nämlich genau, das ist der 14. März. Andi Hetter ist ja auch Vortragender.
Ja. Dann kann sie uns also ein bisschen mehr erzählen.
Genau, da einfach schon mal der Hinweis, das war der 14.3., nicht der 14. Februar. Und so ein bisschen, wir sind hier ja unter uns und uns hört ja auch niemand zu. Wer das Beauvoirium-Fragment auf Deutsch schon vorher haben möchte, also ich glaube, die sind doch am 10. Februar in der Nationalbibliothek Frankfurt ausgelegt und käuflich erwerbbar. Also wer schon mal ein paar Tage früher was haben möchte, kann sich da natürlich ebenfalls gütlich tun. Dem so viel. Und ansonsten, Silvester steht an. Ich bin mal gespannt, wen ich von euch, also von den Menschen da draußen alles hören und sehen werde.
Wie gut sind die Anmeldungen für Silvesterfeste feiern?
Also ich glaube, wir haben jetzt gerade, also mit der Anmeldung, wenn jetzt keiner mehr absagt, kommen wir auf plus minus null. Das Problem ist.
Das heißt,
ist,
es ist noch Platz frei, oder was?
Es ist noch Platz frei. Wir haben jetzt, glaube ich, 80 Anmeldungen.
Ah, ja.
83 brauchen wir, glaube ich, um eine Null zu haben. Das Problem ist, dass die Jugendherberge mittlerweile mit den Preisen so massiv hochgeht. Und anders als beim Ting, wo wir einfach nur die Betten zahlen und im weiß für ein Zimmer sie packen, ist denen egal, ist es tatsächlich auf der Breuberg so, dass Betten in einem Doppelzimmer auch bei uns zum regulären Doppelzimmerpreis verkauft werden, was nicht üblich ist. Und selbst wenn ich ein Mehrbettzimmer nur zwei Leute belege, muss ich trotzdem ein Doppelzimmeraufschlag dafür zahlen. Und ja. Das ist halt einfach, es macht halt einfach keinen Spaß mehr. Bei, klar müssen auch die Geld verdienen, aber für so eine Veranstaltung, die es mal war, wo man sagt, man kommt auch für kleines Geld hin, wird halt einfach immer schwieriger, das aufrechtzuerhalten.
Ja, das glaube ich.
Aber ich habe gehört, dass der liebe Lukas schon mal zeigen möchte mit Karten, was er so kann, bevor es dann nächstes Jahr den großen Knall gibt. Oh. Und also auch das Programm, das eingereicht wurde, liest sich schon mal sehr gut. Und ich bin mal gespannt, was da noch kommt.
Okay.
Ja, ansonsten müssen wir noch mal gucken. Wir haben noch zwei Sendungen dieses Jahr.
Aha.
Den 11. Dezember und den 15. Dezember. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns auch überlegen, wann wir
den ersten meinst du?
Entschuldigung, was habe ich gesagt?
Du hattest 11. gesagt. 11.
Nein, den 1. Dezember und den 15. Dezember. Und ich würde sagen, lass doch am 15. unseren großen Jahresrückblick machen, wie in den letzten Jahren.
Aha.
Da müssen wir uns jetzt nur drauf einigen, bei 5 Personen, wer welchen Monat macht und wer 3 Monate machen muss. Weil bei 5 durch 12 passt halt nicht ganz.
Das stimmt.
Tja. Kriegen wir hin.
Ja, und da aber nur dann sollten wir vielleicht dann nach einer Postshow oder kurz danach im Signal dann kurz klären, damit auch alle genügend Zeit haben, die Sachen vorzubereiten. Es ist ja doch einiges passiert dieses Jahr.
Ein bisschen.
Und ansonsten steht zumindest auf meinen Notizen nichts mehr.
Bei mir
habt ihr
auch
noch etwas mehr? Marie ist wieder eingefroren.
Dafür die seid ihr alle schwarz auf meinem Bildschirm. Ich versuch's nochmal mit einem Update hier, aber ja, mal gucken.
Ja, aber da würde ich sagen, die letzte Folge war schon sehr lang. Machen wir es heute einfach etwas kürzer. Sind ja jetzt bei 1,5 Stunden, glaube ich. Ja, knapp 2 Stunden mit der Pre-Show. Und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach in die Postshow abdüsen.
Biegen wir mal ab.
Und mal gucken, welche Themen wir haben. Ich glaube, Bügelperlenbilder haben wir keine mehr bekommen. Müssen uns also auch noch das Cover überlegen. Und während wir das tun, könnt ihr da draußen ja schon mal den nächsten Podcast anschmeißen. Also die uns jetzt nachhören. Und wir biegen jetzt gemütlich ab in die Postshow. Und deshalb sage ich vielen lieben Dank fürs Dabeisein, für den gemütlichen Start in die neue Woche. Und bis in spätestens 14 Tagen wünschen wir euch eine Tolkieneske Zeit.
Tschüss. Tschüsseldorf.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.